Das habe ich auch durch mein eigenes Leben so lernen und erfahren dürfen, dass Zuversicht eine Entscheidung ist.
Ich glaube, das ist ein großes Geschenk, wenn wir das realisieren. Wir sind nicht das Opfer der Umstände, sondern wir sind kraftvolle Mitgestalterinnen unseres Lebens.
Ich habe meinen Bruder verloren, der ist mit 35 ganz plötzlich gestorben. 2 Jahre später ist mein Cousin gestorben. Nach jedem Tief, in dem ich stecke, nach jedem dunklen Tal, ich auch das Gefühl habe, es wird wieder heller werden. Irgendwann habe ich entdeckt, dass es in der deutschen Sprache ja dieses Futur 2 gibt, die abgeschlossene Zukunftsversion. Und dann ist es nämlich nicht mehr, ich werde es schaffen, sondern ich werde es geschafft haben. Also, dass ich das schon voraussetze.
Wenn jemand gerade aktuell in einer Krise steckt, was wäre dein erster ganz konkreter Tipp, um wieder so einen Funken Zuversicht zu finden?
Dass ich aber gerade erst recht in den anstrengenden Phasen mir auch da Pausen rausnehmen muss, damit ich in meiner Kraft bleibe.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Remember Who You Are. Schön, dass du da bist. Ich habe heute eine total spannende Frau bei mir hier zu Gast, und zwar Katharina Afflerbach. Sie ist Bestseller-Autorin, Coachin und Speakerin und hat mit ihrem aktuellen Buch Zuversicht, wahre Geschichten vom Weitermachen und Wachsen in schwierigen Zeiten, ein Werk geschaffen, das uns mitten ins Herz führt. Katharina sammelt Lebensgeschichten von Menschen, die durch schwere Schicksalsschläge gegangen sind und trotzdem einen Weg gefunden haben, aufzustehen, weiterzugehen und sogar zu wachsen. Ihre Botschaft: Zuversicht ist keine naive Hoffnung, sondern eine Haltung, die wir selbst kultivieren können, die uns Kraft gibt, gerade wenn das Leben uns herausfordert. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und dass du heute hier bist. Liebe Katharina, herzlich willkommen zum Podcast.
Dankeschön, Wanda. Ich freue mich auch riesig, hier mit dir zu sprechen heute.
Katharina, um so ein bisschen den Bogen zu schlagen ins Jetzt, wo treffen wir dich an? Von wo aus schaltest du sozusagen rein? Ich bin hier in Portugal. Erzähl doch mal kurz, wo bist du gerade?
Ich wohne in Köln am Rhein und das schon seit einigen Jahren und bin selbstständig. Und ja, das ist so meine Homebase. Es ist auch nicht weit zu meiner Heimat, Siegerland. Ich bin noch so ein bisschen familienverwurzelt, deswegen bin ich nicht allzu weit weg.
Mhm. Schön. Wie war dein Tag bisher heute? Wir sind jetzt hier ungefähr, bei mir ist es 11 Uhr, bei dir ist es 12. Was hast du heute schon gemacht?
Ich habe mit Sport in den Tag gestartet. Das ist mir immer ganz wichtig, dass verankert mich so im Tag und hilft mir, wie ich merke, auch extrem dabei, mich besser zu fokussieren, mich besser auszurichten. Und dann habe ich an meinem nächsten Buch gearbeitet. Das ist für mich auch gerade eine sehr aufregende Sache. Und später, heute Abend, habe ich noch eine Lesung in Düsseldorf.
Also ein voller Tag mit inspirierenden Stopps dazwischen. Einer davon sind wir. Ich freue mich sehr. Lass uns direkt in das Thema reinstarten. Ich habe es eben schon erzählt, dein aktuelles Buch heißt Zuversicht. Und wenn du dieses Wort jetzt gerade in diesem Moment so hörst, was bedeutet das für dich ganz persönlich jenseits der Wörterbuchdefinition?
Ich finde, und das habe ich auch durch mein eigenes Leben so lernen und erfahren dürfen, dass Zuversicht eine Entscheidung ist. Ich habe ganz viele Jahre in so einer Opferhaltung verbracht. Ich war der ganzen Welt ausgeliefert. Ich war das Opfer von meinem bösen Chef und von den unfähigen Kollegen. Und ja, alle meinten es irgendwie böse mit mir. Und ich hatte das Gefühl, ich müsste die ganze Last der Welt tragen. Ich musste immer alles retten. Ich musste immer alles organisieren und managen und perfekt machen. Und ich weiß heute auch, wo das herkommt. Aber dass ich als erwachsener Mensch mich davon befreien kann und dass ich ja daraus emporsteigen kann und das ablegen darf und mich entdecken darf und ganz neue Seiten an mir und am Leben mir erlauben darf, das durfte ich lernen. Und ich bin eben nicht das Opfer, sondern ich bin die Gestalterin meines Lebens in guten, aber auch in schlechten Zeiten.
Ja, danke fürs Teilen. Ich musste hier nicken. Auch ich hatte diesen, ja, ich finde, man kann dazu sagen, Erwachensmoment in meinem Leben, das zu realisieren. Ich glaube, das ist ein großes Geschenk, wenn wir das realisieren. Wir sind nicht das Opfer der Umstände, sondern wir sind kraftvolle Mitgestalterin unseres Lebens. Und ja, danke fürs Teilen. Ich finde, es ist ein sehr kraftvolles Erwachen, wenn man das realisieren darf. Als ich den Titel deines Buches gelesen habe, Zuversicht, hat es mich sofort angesprochen. Ich war so, ja, das ist ja genau das, was wir gerade brauchen in diesen Zeiten, wo, wenn wir den Fernseher anmachen und sofort Bilder von Leid entgegenschlagen und es so viel Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht auch gibt in der Gesellschaft. Warum denkst du, es ist dennoch hilfreich, eine innere Haltung von Zuversicht einzunehmen?
Also für mich gibt's mittlerweile in meinem Leben gar keine Alternative mehr. Also bevor ich an diesen Punkt gekommen bin und diese Haltung nicht hatte, war ich ja der Spielball. Und ja, wenn ich von außen drauf betrachte, irgendwie bin ich natürlich immer noch ein Spielball von politischen Entscheidungen, von den ganz großen gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Kontexten. Aber ich bin ja nicht der Spielball auf mein Leben bezogen. Ich kann mir Nachrichten anhören und kann trotzdem liebevoll zu mir sein, freundlich zu meinen Mitmenschen sein. Ich kann Angst davor haben, was bei uns im Land oder in Europa oder in der Welt passiert, ja. Aber ich kann gleichzeitig auch was dafür tun, dass ich mich der Angst stelle oder dass ich kleine Schritte unternehme, um sie sogar abzubauen oder um aus dieser Angst oder Unsicherheit etwas Produktives zu gestalten. Und so kann ich mir ja Schrittchen für Schrittchen auch wieder eine Sicherheit und eine Verortung zurückholen und ja, fühle mich eben weniger als Spielball, wenn ich entdecke und dazu bereit bin, was ich ja eigentlich alles beeinflussen kann. Und wenn man genau hinschaut, ist das ja eine ganze Menge.
Was waren für dich Schlüsselmomente in deinem eigenen Leben, die dich dazu inspiriert haben, über Zuversicht zu schreiben?
Aus meiner Geschichte heraus sind es auf der einen Seite persönliche Schicksalsschläge. Ich habe meinen Bruder verloren, der ist mit 35 ganz plötzlich gestorben. 2 Jahre später ist mein Cousin gestorben. 1 Jahr später ist meine Freundin an Brustkrebs gestorben mit 41. Und diese Erlebnisse, die schütteln und rütteln einen natürlich komplett durch. Und wer sowas schon erlebt hat, der weiß, was für eine zerstörerische Kraft diese Trauer hat. Aber spannend ist auch da, dass man auch darin was entdecken kann, was wieder eine gestalterische Komponente hat. Und ich kann auch genau diese Kraft ummünzen und umwandeln. Und so habe ich es dann auch, als ich dann dafür wie so eine Sensibilität entwickelt habe, habe ich es auch in anderen Bereichen gekonnt. Zum Beispiel habe ich auf der Arbeit eine Mobbing-Erfahrung erlebt oder ein Ex-Partner von mir hat mich mal geghostet und war von einem Tag auf den anderen einfach spurlos aus meinem Leben verschwunden. Und ja, in dem ersten Hinfallen, in dem ersten Stürzen passiert es auch mir immer noch, dass ich wieder das Opfer bin und schimpfe und jammere. Und das darf ja auch sein, das darf ja auch seinen Platz haben. Die Gefühle müssen durchlebt werden. Aber ich freue mich schon irgendwie immer an den Punkt, wenn ich sozusagen in dem Becken auf den Boden ankomme und mich dann wieder abstoßen kann und wieder weiß, es warten ja wieder neue Dinge auf mich und die kann ich in Angriff nehmen. Und was ich auch eine so wertvolle Erfahrung und Entdeckung für mich fand, war, ich muss da gar nicht alleine durch. Weil wenn ich in meine Kindheit zurückblicke, wie ich erzogen wurde und wie ich konditioniert wurde, bin ich auch zu so einer kleinen Kämpferin erzogen worden, die ja in dem Glauben groß wurde, dass sie alles alleine schaffen muss und das auch noch perfekt, ohne Fehler und ohne Hilfe. Aber das ist Schwachsinn. Wir sind Menschen. Wir dürfen füreinander da sein. Wir dürfen einander helfen und ich darf genauso gerne Hilfe annehmen, wie ich meine Hilfe anderen anbiete.
Ja, auch eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, weil es gibt ja doch immer noch diesen Glauben, dass sich Hilfe zu holen irgendetwas mit Schwäche zu tun hätte, leider, ja, in der Gesellschaft. Vielleicht nicht unbedingt in dem ja, psychospirituellen Coaching-Meme, sage ich jetzt mal, da vielleicht nicht, aber ja, es gibt durchaus viele, viele Menschen da draußen, die das immer noch als ein Zeichen von Schwäche ansehen, sich therapeutische Hilfe zu holen. Und ja, ich glaube, es ist unglaublich wertvoll, wenn man erkennt, dass es da draußen so viel Unterstützung gibt, egal durch welche Herausforderungen man gerade geht. Von deinen sehr persönlichen Erfahrungen, vielen, vielen Dank fürs Teilen und dass du dich auch so offen und menschlich zeigst hier, würde ich gerne den Bogen schlagen zu den Geschichten in deinem Buch. Sie sind ja das Herzstück, der Herzschlag deines Buches. Ich musste beim Lesen der persönlichen Schicksalsschläge schon einige Male Tränen verdrücken und schlucken. Es ist sehr berührend, es zu lesen. Wie bist du auf die Idee gekommen, wahre Geschichten von anderen Menschen zu sammeln?
Ich denke, dass das auch ein Resultat ist von meiner Trauerverarbeitung und meinen vielen Umbrüchen, Krisen und Wendepunkten, die ich selber erlebt habe in meinem Leben. Und ich bin Mensch, ich kann mit Theorien nichts viel anfangen. Das konnte ich schon in der Schule nicht und das kann ich auch heute nicht. Ich muss einfach durch praktisches Leben, durch eigene Erfahrungen lernen. Und ich bin richtig hungrig danach, von anderen Menschen zu lernen. Also ich liebe es, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, Lebensgeschichten von anderen Menschen aufzuspüren. Und als ich diese Buchidee Zuversicht entwickelt habe, ging es mir ja auch selber um meinen eigenen Hunger nach Zuversicht. Ja, unsere ganze Gesellschaft braucht sicherlich Zuversicht, aber ich eben auch. Und dann habe ich überlegt, welche Lebenssituationen, in denen man Zuversicht braucht, habe ich selber schon erfahren, durchlebt, wo kann ich was ableiten für meine Leserinnen und Leser, aber welche Lebenssituationen, die uns ganz, ganz, ganz besonders fordern, habe ich eben nicht selber durchlebt und wo möchte ich von jemand anderem was dazu lernen und so habe ich einen ganzen Blumenstrauß an Lebenssituationen identifiziert und mir dann dazu passende Gesprächspartner gefunden, ja, um durch deren Augen und durch deren Lebenserfahrung zu lernen, zu transformieren und anderen das Mitfühlen und das Miterleben zu ermöglichen.
Gab es da einen bestimmten Menschen oder ein Interview, was diesen Stein ins Rollen gebracht hat? Also wo hast du die Menschen gefunden? Das sind ja ganz unterschiedliche Schicksalsschläge. Bist du die dann proaktiv angegangen? Hast du die angefragt? Oder wie ist das sozusagen in der Umsetzung dann zustande gekommen?
Ein Stein des Anstoßes im Positiven war auch, dass ich bei mir zu Hause in Köln so Spendenabendessen ausrichte. Also alle paar Wochen habe ich hier 13, 14 Gäste bei mir im Wohnzimmer zu Gast und wir essen 3 leckere vegane Gänge und sammeln gemeinsam für einen sozialen Zweck. Und bei diesen Abenden sind mir schon immer so spannende Lebensgeschichten über den Weg gelaufen und praktisch durch mein Wohnzimmer marschiert, dass ich gedacht habe, es ist so schade, die flutschen mir durch die Finger. Dabei wäre es so spannend, die aufzufangen. Und dann habe ich eben angefangen, Menschen anzusprechen, die ich kannte, zu verschiedenen Themen, die ich gern ins Buch bringen wollte. Aber es gab auch einige Themen, die ich nicht über persönliche Kontakte abdecken konnte, wo ich dann mit Organisationen gearbeitet habe. Ich habe zum Beispiel ein super bewegendes Gespräch mit einem Mann geführt, der im Gefängnis sitzt. Und da musste ich natürlich mit einer Justizvollzugsanstalt Kontakt aufnehmen. Oder ich habe mit einer Frau gesprochen, die an Alkoholismus erkrankt ist und obdachlos wurde. Und die habe ich auch über eine Organisation kennengelernt. Aber es gab auch Themen, die ich so gerne ins Buch gebracht hätte, weil ich sie so wichtig für unseren Dialog finde. Das waren die Themen Armut und häusliche Gewalt in der Härte, dass eine Frau ins Frauenhaus gehen muss. Und ja, sowohl die Tafeln als auch die Frauenhäuser haben mir da leider keine Kontakte zur Verfügung stellen können. Bei den Frauenhäusern ging es natürlich absolut um den Schutz der Frauen, was ich natürlich vollkommen verstehe, auch wenn Anonymität natürlich gesichert gewesen wäre. Und beim Thema Armut, wo ich versucht habe, über die Tafeln an jemanden heranzukommen, war es das Thema Scham, dass sich niemand, auch trotz Anonymisierung, an mich gewendet hat, um ja, seine Sorgen und Nöte mit uns zu teilen.
Aber dennoch ist es dir gelungen, da wirklich eine Vielschichtigkeit an Schicksalsschlägen, herausfordernden Momenten zu beschreiben in deinem Buch. Die Geschichten sind ganz unterschiedlich. Gab es eine bestimmte Geschichte, die, oder vielleicht auch zwei Geschichten, wo du sagst, um den Hörerinnen jetzt einfach auch so ein bisschen so einen Eindruck zu gewähren, die dich besonders berührt haben oder die bis heute auch immer noch so nachwirken in dir?
Ja, es gibt ein Interview, das halt immer noch heute in mir nach, und das war auch die Geschichte, wo ich am allerlängsten mit Abstand für gebraucht habe, die zu schreiben. Das ist die Geschichte von einer Frau, die mit Anfang 20 an einer Essstörung erkrankt ist. Und als ich mich mit ihrer Geschichte, aber dann auch dem Thema insgesamt auseinandergesetzt habe, habe ich erstmal gemerkt, wie viel da auch in mir arbeitet, was mir so in meinem Alltag gar nicht bewusst war, aber was ich anscheinend auch für Verankerungen, für Einimpfungen, Einredungen tief in mir drinne stecken, meine Oberschenkel betreffend, meinen Hinterteil betreffend, meine Essgewohnheiten betreffend, mein Erscheinungsbild betreffend, wo ich wirklich so bewegt war, weil ich hautnah an meinem eigenen Körper und meinem eigenen Erleben nachempfinden konnte, was die äußere Bewertung mit uns macht. Und was mich bei dieser Geschichte so extrem erschüttert hat, ist, wie schnell das bei der Frau ging, dass sie in die Essstörung abgerutscht ist. Also wirklich innerhalb von wenigen Wochen. Und das machte mich auch so wütend, weil ihr Weg in die Essstörung begonnen hat über das Feedback von anderen. Sie hat aus einem Grund, den jetzt zu erzählen zu lange dauern würde, hat sie ein paar Kilos abgenommen und praktisch auf Knopfdruck hat das komplette Umfeld mega positiv reagiert und ihr Lob ausgesprochen und sie mit Aufmerksamkeit überschüttet. Wie hast du das gemacht? Du siehst so toll aus, wie das blühende Leben. Und das war im Grunde die Droge. Das waren diese Zuckerstückchen, die ihr da immer wieder zugeworfen wurden, wo sie gesagt hat, wo kommt denn diese ganze Aufmerksamkeit her? Vorher war ich anscheinend ein Niemand. Vorher hat mich anscheinend niemand so wertgeschätzt und angenommen. Aber jetzt war das plötzlich da. Und das hat sie im Rekordtempo in die Essstörung geführt. Also das hat mich wirklich extrem bewegt wegen meiner eigenen Prägungen, aber auch, weil es nochmal mein Verhalten mir in meiner Bewertung und Beurteilung anderen Menschen gegenüber, obwohl ich das eigentlich gar nicht will und mir das auch selber immer sage, aber da auch nochmal selber vorsichtiger und aufmerksamer zu sein, weil wir nie wissen, was wir im anderen auslösen. Und überhaupt machen mich die ganzen Geschichten extrem demütig. Da ist zum Beispiel auch die Geschichte von Astrid, einer Frau, die eigentlich ein ganz normales Leben geführt hat. Sie war Krankenschwester und hat mir berichtet, dass bei ihnen auf der Arbeit regelmäßig angestoßen wurde. Das wäre eben so im Pflegebereich. Ich weiß es nicht, aber so hat sie es mir erzählt. Und irgendwann hat sie angefangen, nicht mehr nur Alkohol zu trinken, wenn sie mit den Kollegen angestoßen haben, sondern sie hat angefangen, dann sich auch abends mal was einzuschenken. Und aus dem Ab und zu wurde dann plötzlich ein täglich. Und irgendwann ist sie in ein großes Loch gefallen, weil ihre Mama gestorben ist. Und sie hat keine andere Hilfe für sich gewusst, als weiter zu trinken und immer mehr zu trinken. Und dann hat sie schlussendlich so viel getrunken, dass sie ihre Arbeit verloren hat und ein paar Wochen oder Monate später dann auch schon entsprechende gelbe Briefe in ihrem Briefkasten landeten, dass sie auch die Wohnung verloren hat. Und diese seelische Erschütterung mit dem Verlust ihrer Mutter, der konnte nicht anders aufgefangen werden für sie. Und das macht mich auch so extrem demütig. Wir gucken von außen, sehen eine Krankenschwester mit einem ganz normalen Leben, ganz normaler Beruf, und innerhalb von wenigen Monaten lebt diese Frau auf der Straße und ist am absoluten Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Und das öffnet mir so die Augen dafür, wie wir auf andere schauen, wie schnell wir verurteilen und wie wenig es aber auch eigentlich manchmal braucht, um jemanden eine helfende Hand zu reichen, eine Hilfestellung anzubieten oder eine Perspektive aufzuzeigen.
Ja, Du hast es eben schon zweimal gesagt, dass die Beschäftigung mit diesen verschiedenen Geschichten und Schicksalen dich sehr demütig gemacht hat. Und das wäre auch direkt meine nächste Frage. Denn ich kann mir vorstellen, dass es sehr berührend ist, so viele unterschiedliche Lebensgeschichten zu hören, da einzutauchen, wirklich in die unterschiedlichen Realitäten. Und diese Auseinandersetzung auch, was das bedeutet für den einzelnen Menschen, infolgedessen einen gewissen Schicksalsschlag zu erleben, am Tiefpunkt seines Lebens angekommen zu sein. Du hast eben schon zwei Geschichten so ein bisschen angerissen, sei es eine Essstörung, sei es häusliche Gewalt, sei es Alkoholismus oder du hast auch eine sehr berührende Flüchtlingsgeschichte drin. Was hat das mit dir gemacht? Also auf einer ganz persönlichen Ebene. Wie hat dich das verändert und auch geprägt, dich damit auseinanderzusetzen?
Mir hat die Arbeit an dem Thema Zuversicht selber unheimlich viel Zuversicht geschenkt. Also auf der einen Seite war es, dass ich von meiner eigenen Geschichte, aber von diesen vielen Lebensgeschichten, von denen ich gehört habe, immer wieder bestätigt bekommen habe, es ist möglich, dass ich Dinge in die Hand nehme und verändere. Auf ganz verschiedene Weise. Es gibt tausende von verschiedenen Wegen und Rezepten und Ideen, aber es ist möglich mit gewisser Eigeninitiative und auch, wenn man den Mut hat, die Hand zu heben und zu sagen, ich brauche Hilfe. Also das macht mich so hoffnungsfroh. Und ich habe es ja am eigenen Leib auch erlebt bei diesen drei Schicksalsschlägen innerhalb von 4 Jahren. Ich habe am Anfang gedacht, da komme ich nie wieder raus. Was, liebes Leben, was willst du noch von mir? Aber ich habe es ja auch geschafft. Ich kann heute Bücher schreiben, ich kann auf Bühnen stehen und anderen Menschen Mut machen. Und die Geschichten der Menschen in meinem Buch haben mir das auch wiederum aufgezeigt, auf ganz, ganz unterschiedliche Weise. Und das andere ist, dass ich ja wie so eine Art ja Urvertrauen eigentlich auch wieder für mich neu entdeckt habe, weil es scheint, wenn ich das versuche, mal alles auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, es scheint ja etwas Urmenschliches zu sein, dass wir alle irgendwo in uns drin so eine Kraft haben, an die wir uns erinnern können und die wir wieder aktivieren können. Und manchmal aktivieren wir die, wenn wir das wollen, aber manchmal aktiviert die sich auch, wenn wir gar nicht aktiv mitmachen. Die ist einfach da. Und wir können uns da auch, finde ich, so ein Stück weit drauf verlassen. Genauso wie ja nach jedem Tief, in dem ich stecke, nach jedem dunklen Tal, ich auch das Gefühl habe, es wird wieder heller werden. Der Tunnel wird sich wieder weiten. Es wird sich wieder lichten. Die Zeit wird reinspielen, Gespräche, Hilfestellung, alles Mögliche. Es wird wieder leichter werden. Und dass ich mich ja auch da rein fallen lassen darf. Und das habe ich jetzt durch die Arbeit am Buch noch mehr verinnerlicht, dass ich diesem Lebensfluss, der es ja auch gut mit mir meint, der mich wieder nach vorne und nach oben heben möchte, dass ich mich von dem auch ein Stück weit tragen lassen darf.
Du hast auch von Demut gesprochen und vielleicht ist da auch so ein bisschen ein spirituelles Element drin von ja Demut dem Leben gegenüber, dem Größeren. Gibt es da so ein spirituelles Element für dich in Zuversicht, ich sag mal jenseits von Religion?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass für mein Leben unheimlich wichtig geworden ist, dass ich mich ja so aufgehängt fühle. Also ich habe das Gefühl, dass ich so lauter Fäden um mich herum spanne, sowohl auf der Erde zu anderen Menschen, Lebewesen, Tiere gehören da für mich auch unbedingt dazu und der Natur, aber auch im spirituellen Sinne. Und ich möchte, oder heutzutage kann ich sagen, tue ich aktiv meinen Teil dazu, um diese Fäden zu spannen. Aber selbst wenn ich nicht die Kraft dazu habe, das zu tun, habe ich das Gefühl, dass diese Fäden trotzdem da sind und mich tragen können. Aber durch meine Schicksalsschläge weiß ich auch, weil ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element sind für mich Beziehungen mit Menschen. Tiefe, richtig gute Freundschaften. Und wenn so ein Schicksalsschlag passiert, wie ich ihn erlebt habe, und du hast diese guten, tiefen Freundschaften nicht, dann ist auch nicht der richtige Moment, die aufzubauen. Dann bist du erst ja in so einem Vakuum. Und das soll jetzt nicht eigennützig klingen. Ich möchte nur Menschen dazu einladen, vorzubauen, Freundschaften zu pflegen. Das ist wirklich das, was uns durchs Leben trägt. Und auch bei allen Gesprächen, die ich für die Bücher und vor allen Dingen auch für das Buch Zuversicht geführt habe, es kommt immer wieder diese Komponente, dass es die anderen Menschen sind, die Verbindungen mit anderen, die uns wieder aufrichten und ausrichten.
Absolut. Ein schöner Reminder, finde ich auch, in einer Zeit, die so schnelllebig geworden ist und manchmal ja auch so beliebig, ja, wo wir, wo ich das Gefühl habe, häufig leiden wir an einem Commitment-Issue, also unsere Gesellschaft, dass wir einfach gar nicht mehr uns wirklich langzeitig einlassen wollen und ja, uns alle Optionen offen halten wollen, ob wir jetzt zum Geburtstag gehen oder doch nicht und wirklich so dieses ja investieren auch in Freundschaften, in Beziehungen. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Reminder hier. Hast du in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Lebensgeschichten und Schicksalen, hast du da Muster erkannt, also bestimmte Strategien, irgendwas entdeckt, wo du sagst, alle Menschen, die Krisen überwunden haben und irgendwie auch gestärkt, vielleicht sogar daraus hervorgegangen sind, was haben die gemeinsam?
Ja, da habe ich einige Parallelen identifiziert. Eine zum Beispiel war, dass wenn die Menschen sich getraut haben, sich zu öffnen und zu sagen, ich bin an einem Punkt, da komme ich alleine nicht durch. Das war immer der Game Changer. Also das ist etwas, was ich auch unbedingt für mich mitgenommen habe, weil ich eben, da hatten wir vorhin kurz drüber gesprochen, um Hilfe bitten auch viel zu lange als Schwäche interpretiert hätte. Aber genau das hat sich um 180 Grad gedreht, wenn die Menschen an den Punkt gekommen sind zu sagen, können wir bitte über eine Sache sprechen, hier brauche ich Beistand und Hilfe. Eine andere Sache, die sich auch durch ganz viele Geschichten zieht, ist das Thema Grenzen setzen. Super spannend, weil wenn wir an einem Wendepunkt in unserem Leben stehen, fordert der ja auch extrem viel Kraft. Wir haben so viel zu verdauen, zu verarbeiten im Inneren, aber oft auch ganz banal im Äußeren. Wir müssen Pflege organisieren. Wir haben 1000 Termine. Wir bangen um unsere wirtschaftliche Existenz. Wir haben vielleicht eine gesundheitliche Herausforderung. Und sich da ganz klar zu fokussieren und abzugrenzen. Also das ist auch ein Learning, durch das viele Menschen durchgegangen sind, wo sie gesagt haben, wenn ich das gelernt habe, dann konnte ich die nächste Bewältigung sozusagen wieder viel, viel besser angehen. Und eine Sache, die auch eigentlich alle verbindet und mich selber auch, ist das Thema Bewegung. Also den Körper, die körperliche Bewegung wirklich als Tool zu nutzen, für die Kräftigung, sich zu spüren, aber auch durch die körperliche Bewegung innerlich in eine Bewegung zu kommen, auf welche Weise auch immer. Und das ist was als so wohltuend und als stärkend von allen beschrieben wird, dass ich das auch unbedingt nur weitergeben kann.
Ja, ein sehr berührendes Thema, wie ich finde, ein wichtiges Thema, über das wir heute hier sprechen. Lass uns ein bisschen den Bogen schlagen in unseren Alltag. Also, weil ich bin mir sicher, es hören jetzt viele zu, die sagen, ja, gehe vielleicht auch gerade durch eine schwierige Zeit oder das kenne ich. Ich habe auch solche Phasen hinter mir. Oder vielleicht haben wir im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden, dem es gerade schlecht geht. Wenn jemand gerade aktuell in einer Krise steckt, was wäre dein erster ganz konkreter Tipp, um wieder so einen Funken Zuversicht zu finden?
Da erinnere ich mich an einen Satz, den eine Psychologin zu einer Gesprächspartnerin von mir gesagt hat, seien Sie gnädig mit sich. Also schon mal damit anzufangen, sich selbst nicht mehr zu verurteilen. Das ist ja echt schon mal was. Ich glaube, das geht vor allen Dingen uns Frauen so, dass wir uns dafür verurteilen, was wir alles nicht schaffen. Und weil wir gerade vielleicht in einer extremen Herausforderung stecken, und nicht mehr so funktionieren wie sonst und nicht mehr so perfekt sind wie sonst und nicht noch den 13. Kuchen fürs Schulfest backen, gnädig zu uns zu sein. Und ich glaube, dass das der Beginn ist für Selbstfürsorge. Und dass wir Selbstfürsorge, ich weiß, das ist ein riesen Buzzword und auch in vielerlei Hinsicht schon fast missbraucht, aber ich glaube, dass das der Grundstein ist, um von auf dieser Plattform dann, wenn man da angekommen ist und das verinnerlicht hat, dass es erst mir ein Stück weit gut gehen muss, bevor ich den Rest der Welt retten kann, dass das wirklich so ein Fundament ist, auf dem ich aufbauen kann. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das auch etwas ist, was viele Menschen sich viel zu wenig zugestehen, als ob das was Egoistisches wäre. Es ist ja genau das Gegenteil. Und in dem Moment, wo ich das Tempo rausnehme, nehme ich das ja nicht nur aus meinem Leben raus. Und in dem Moment, wo ich den Leistungsdruck von mir wegnehme, nehme ich den ja nicht nur von mir weg, sondern das strahlt ja in meine Familie aus, meine Kinder, meine Partnerschaft, mein Team auf der Arbeit. Und deswegen finde ich, dass den Blick auf sich selbst zu richten und sich eine kleine Dosis an Selbstfürsorge zu gönnen, das Natürlichste und Unegoistischste ist, was es auf diesem Weg gibt.
Ja, auch wenn es so ein viel genutztes Wort ist, wie du eben schon gesagt hast, finde ich, ist es auch immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern, wie wichtig das ist. Besonders wenn man vielleicht auch ein Mensch ist, der viele Hüte auf hat in seinem Leben. Ich kenne das selbst sehr, sehr gut und vielleicht auch viel in der Rolle ist von kreieren, geben, Mama sein, Geschäftsfrau sein, vielleicht einen Haushalt zu führen hat und so weiter und so fort, dass die Basis von all dem immer die eigene Energie ist, ja, und wenn die nicht da ist, dann wenn das Fass leer ist, dann können wir einfach nichts geben und sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. Du hast eben schon gesagt, auch nochmal die Wichtigkeit von Bewegung, die Wichtigkeit von Selbstfürsorge. Gibt es noch andere Rituale oder Praktiken, die dir selbst helfen, immer wieder Zuversicht zu kultivieren?
Auf jeden Fall. Für mich ist eine ganz wichtige Komponente, die sich vielleicht auch banal anhört, aber die für mich eine immense Kraft hat, ist das Thema mit der eigenen Vorstellungskraft zu arbeiten. Also wenn ich keine Idee für mein Leben habe oder für das nächste Kapitel habe, wohin soll ich dann loslaufen? Also dann habe ich das Gefühl, dann läuft meine Energie oder meine Schritte ins Leere und mir wirklich vorzustellen, wo möchte ich hin? Und ich werde nie in meinem Leben vergessen, in der Phase, wo ich auf der Arbeit von meinem Vorgesetzten gemobbt worden bin, konnte ich mir nicht vorstellen, den nächsten Arbeitstag zu überstehen. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, der weiß, wie niedergeschlagen und ja, kraftlos und ausgeliefert man sich fühlt. Und dass man wirklich morgens mit Bauchschmerzen, mit Schwäche im ganzen Körper nicht weiß, wie man jetzt in die U-Bahn und ins Büro gehen soll. Und dann habe ich mich jeden Morgen mit einer Kerze hingesetzt und habe 100 Mal in diese Kerze gesagt, ich werde diesen Tag schaffen. Und irgendwann habe ich entdeckt, dass es in der deutschen Sprache ja dieses Futur 2 gibt, die abgeschlossene Zukunftsversion. Und dann ist es nämlich nicht mehr, ich werde es schaffen, sondern ich werde es geschafft haben. Also, dass ich das schon voraussetze, dass auch dieser Tag, auch den werde ich geschafft haben. Und das hat mir extrem geholfen, das zu entdecken. Und manchmal fügen die Dinge sich ja irgendwie auf zauberhafte Weise. Ich weiß noch ganz genau, am Tag der Beerdigung meines Bruders, was natürlich einer der allerschlimmsten Tage meines Lebens war, hat mich ein Freund bei der Beerdigung in die Arme genommen und hat gesagt, du wirst das schaffen. Und dann habe ich natürlich damals gedacht, was für ein Schwachsinn. Ich werde hier gar nichts schaffen. Ich lege mich gleich daneben ins Grab. Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Mein Leben ist zu Ende. Aber dieser Satz, der hat sich so in mir verfestigt und richtig so verfangen. Und es stimmt, ich werde es schaffen. Und ich habe es mir immer wieder vorgesagt, in der Mobbing-Situation, in der Zeit der immensen, immensen Trauer. Und es stimmt, ich werde es schaffen, wenn ich dranbleibe.
Ja, sehr, sehr inspirierend. Gibt es für dich noch andere Sätze, die du vielleicht erinnerst auch aus dem Buch oder gewisse, ich sag jetzt mal Quotes oder ein Lebensmotto, wo du sagst, so wie diesen Satz, den du gerade gesagt hast, ja, ich werde es schaffen. Das ist ja eine positive Selbstsuggestion oder auch eine Affirmation. Viele, die jetzt zuhören, können damit was anfangen und arbeiten vielleicht selbst mit bestärkenden Sätzen, lebensbejahenden Sätzen, diese Kraft der Selbstsuggestion, meine Realität selbst zu kreieren. Gibt es da für dich noch andere Sätze? Also ich habe einige, du hast sie ja sehr schön in dem Buch auch illustriert dargestellt. Ich habe mir die mal rausgeschrieben, weil ich da fand, da waren auch einige echt sehr starke Sätze dabei in deinen Interviews. Gibt es da so ein paar, die du auch selber mitgetragen hast?
Oh, garantiert. Ich weiß die leider nicht auswendig. Das vielleicht willst du zwei, drei vorlesen, wenn du sie
ja,
gerade da hast.
Ja, total gerne. Deswegen habe ich sie mir hier direkt rausnotiert. Und zwar fand ich sehr schön, es gibt immer eine Chance, die man nutzen kann.
Ja,
und ich
cool.
Konzentriere mich auf die Perspektiven, die möglich sind. Ich jammere so wenig wie möglich und konzentriere mich auf die Möglichkeiten. Also den fand ich sehr schön, der hat mit mir resoniert. Weil ich glaube, wir jammern ja gerne alle mal. Und es ist ja auch okay, mal zu jammern. Aber wir sind ja häufig in so einer Jammergesellschaft. Ne? Ist es zu heiß draußen, dann jammert man, weil es zu heiß ist. Wenn es regnet, ist man, jammert man, weil es zu kalt ist. Also es gibt ja immer irgendwas zu jammern, sag ich mal. Und sich wirklich auch so ein bisschen, das war ja diese Geschichte von einer Frau, ich weiß nicht mehr ganz genau, was ihr Schicksalsschlag war, aber ich erinnere mich, dass sie sich auch so ein bisschen diszipliniert hat fast, nicht zu jammern und wirklich immer wieder selbst sich ausgerichtet hat, ihren Geist ausgerichtet und gesagt hat, ich konzentriere mich jetzt einfach auf die Möglichkeiten, die Chancen und das Gute in meinem Leben und nicht all das, was nicht ist, sondern all das, was ich vielleicht daraus lernen kann oder wie ich jetzt wachsen kann. Und das finde ich, ja, eine sehr schöne, sehr schönen Satz. Ja, ich jammere so wenig wie möglich und konzentriere mich auf die Möglichkeiten.
Richtig, richtig gut. Und was ich natürlich auch gemerkt habe, und vielleicht kann das auch jeder anhand der eigenen Lebenserfahrungen nachvollziehen, manchmal ist es natürlich auch super hilfreich, wenn es nicht anders geht. Also zum Beispiel, wenn es einem selber nicht gut geht, aus welchem Grund auch immer, aber man hat Kinder zu versorgen, dann sind ja oft die Kinder der Motor, der einen weitermachen lässt. Und das ist ja gar nicht schlimm. Ich muss mich ja nicht dafür verurteilen, dass ich keinen höheren, rein auf mich bezogenen Zweck habe. Es ist ja super, wenn die Kinder da sind und ich meine Kraft aus dieser Aufgabe ziehen kann. Mega stark fand ich auch die Geschichte von Cora, die sich mir für das Thema häusliche Gewalt anvertraut hat. Und bei Cora war es so, sie hat einen fast tödlichen Anschlag ihres damaligen Partners überlebt und konnte danach, traumatisiert wie sie war, natürlich erstmal nicht mehr arbeiten. Aber sie war selbstständig. Und das heißt, sie wurde dann ja nach einer Zeit nicht von einem Verdienst oder von Krankengeld aufgefangen, weil das System als für Selbstständige in der Form nicht existiert. Das heißt, dass sie Opfer der häuslichen Gewalt wurde, hat sie auch fast ihre Existenz gekostet. Und daran hat sie sich dann abgearbeitet und das war für sie der Anlass, wieder ins Tun zu kommen. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja total profan, aber hey, das ist das, was wir haben. Also nehmen wir das, was da ist und packen uns daran fest und ziehen uns daran hoch. Und das hat sie auf wahnsinnige Weise gemacht, hat sich Schritt für Schritt zurück ins Leben gekämpft, weil sie musste. Und natürlich auch, weil sie wollte, aber auch, weil sie musste.
Wenn du einen einzigen Satz als Botschaft an alle ZuhörerInnen geben würdest, welcher wäre das?
Unbedingt, dass Zuversicht eine Entscheidung ist. Ich entscheide mich für Zuversicht. Ich entscheide mich dafür, dass heute ein guter Tag ist.
Ja, finde ich sehr schön. Und vor allem auch dieses Zurückholen der eigenen Kraft, ja, da schlagen wir den Bogen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dieses Erkennen, dass ich kein Opfer der Umstände bin, sondern dass ich ja kraftvolle Mitgestalterin meines Schicksals bin und ja nicht nur auf die Zeichen des Universums hoffen darf, sondern auch selber entscheiden kann, ja, heute ist ein guter Tag und das ist unheimlich kraftvoll.
Ich habe eine Lehrerin in meinem Leben gehabt, Das ist eine Bäuerin. Wenn ich im Sommer in die Schweizer Berge gehe und als Senderin auf einer Alp arbeite und meine Chefin, die Bäuerin auf dieser Alp, die hat mich etwas gelehrt, was ich so wertvoll finde. Die Bauern haben Vieh, Kühe und Ziegen. Und mit dem Vieh, das weißt du ja selber auch, bist du 365 Tage im Jahr gebunden. Und sie können in der Form keinen Urlaub machen, können nicht in die Ferien reisen, wie wir das gewöhnt sind, und haben echt ein hartes, strenges Leben, 365 Tage im Jahr. Und sie hat mich gelehrt, dass es darum geht, dass wir unser Leben so organisieren und so gestalten, dass wir nicht auf dieses Wochenende und nicht auf die nächsten Ferien hinfiebern, sondern dass wir immer ausgeglichen sind, so gut es geht, immer in unserer Kraft bleiben und immer in der Freude bleiben, damit wir 365 Tage im Jahr da angenehm durchgehen können. Und das hat sich mir so eingeprägt, weil ich ja auch diese harte Arbeit als Sennerin auf der Alp kennengelernt habe und genau weiß, wie anstrengend es dort zugeht, und dass ich aber gerade erst recht in den anstrengenden Phasen mir auch da Pausen rausnehmen muss, damit ich in meiner Kraft bleibe.
Ja, ja, absolut. Vielen, vielen Dank nochmal auch für diese Erinnerung. Liebe Katharina, du bist eine unglaublich inspirierende, strahlende Frau, die wirklich Mut macht. Also vielen Dank für all das, was du in die Welt gibst, auch durch deine unterschiedlichen Hüte, die du aufhast, durch dein Wirken in der Welt, sei es eben mit dem Spendenabendessen, was du veranstaltest, mit deinen Naturerfahrungen, mit deinem Wirken als Speakerin, als Autorin, also all das, was du zusammenführst, auch in deinen Büchern. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es irgendwas, was wir für dich tun können?
Also meine Herzensangelegenheit ist, dass sich die Idee der Spendenabendessen weiter verbreitet. Ja, mir geht's dabei, dass wir Spenden einsammeln für verschiedene Zwecke, Umweltschutz und so weiter. Aber was für mich der Ursprung ist, ist, dass ich Menschen mit ähnlichen Werten und ähnlichen, ja, Anschauungen, Weltanschauungen treffen, und zwar wieder echt beisammensitzen, ohne Handy, und Gespräche führen. Und auf die Idee bin ich gekommen, weil wenn ich oben auf der Alp bin in der Schweiz, in dieser Berghütte, da gibt es nichts, da gibt es kein WLAN, da gibt es kein Fernsehen. Wenn gutes Wetter ist, können wir mal die Wetternachrichten am Radio hören. Und das war's. Und das heißt, abends, wenn die Kinder im Bett sind, wir sitzen am Küchentisch, das Herdfeuer prasselt und wir unterhalten uns. Oder wir schweigen und lesen oder sind müde. Aber das glaube ich, ich habe das Gefühl, das kommt in unserer Gesellschaft zu kurz. Alle ziehen sich hinter ihr Netflix-Abo zurück und glotzen irgendwas. Wenn ich hier in Köln, meine Wohnung ist umbaut von lauter Häusern, wenn ich abends in die Fenster schaue, sehe ich überall dieses blaue Licht von irgendwelchen Screens. Und ich frage mich, warum geben die Menschen ihre Aufmerksamkeit und ihre Energie an diese Maschinen ab? Und mit meinen Spendenabendessen möchte ich die Leute wieder zusammenführen, dass wir uns im Analogen austauschen, und zwar erst recht auch mit Menschen, die wir nicht kennen. Da sitzt dann plötzlich der Schornsteinfeger neben der Hebamme, neben der Grundschullehrerin und neben dem Schreiner. Und das ist so spannend, die eigene Blase zu verlassen und von anderen Menschen zu lernen. Ja, und ich wünschte mir, mehr Menschen würden zu Spendenabendessen oder einfach auf andere Art und Weise solche Treffen ausrichten. Mhm.
Wo kann man sich dazu informieren? Einfach auf deiner Website, oder wenn man jetzt sagt, ich würde da gerne mal, ich wohne auch im Raum Köln, ich möchte da auch mal mitmachen oder ich will selber sowas organisieren, wo kann man Informationen finden?
Ja, wenn ihr meinen Namen bei Google eingibt, kommt ihr sofort auf meine Website und da stehen immer die nächsten Termine.
Perfekt, ja, werden wir auf jeden Fall alles in die Shownotes verlinken. Super gut. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina, für dieses schöne Gespräch, für dieses Buch, was Mut und Zuversicht schenkt in diesen Zeiten. Vielen Dank für deine Zeit und deine Energie, dein Strahlen, was du in die Welt bringst. Schön, dass wir heute gesprochen haben.
Ich danke dir, Wanda, und danke an alle da draußen.
Genau, danke euch fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn du sie weiterleitest, wenn du sie teilst mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Und ich kann dir wärmstens ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Es ist wirklich sehr berührend, oder es wieder vielleicht auch weiter zu verschenken an jemanden, der gerade ein bisschen Zuversicht braucht, ein bisschen Hoffnung braucht. Denn ich glaube, wir alle kennen das, dass manchmal auch das Lesen von Geschichten von anderen uns ja nochmal einen neuen Blickwinkel auch auf unser Schicksal gibt. Ja, weil häufig denken wir ja, wir sind alleine mit unserem Leid. Und es ist so schön zu lesen, okay, es gibt auch anderen, die haben auch ähnliche Erfahrungen gemacht und ich bin damit nicht allein. Und vielleicht ist es ja auch ein schönes Geschenk für jemand anders, dieses Buch. Oder du sagst, ich brauche das gerade selbst. Ja, also wir verlinken auf jeden Fall alles zu Katharina und ihrer Arbeit in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wiederhören bei Remember Who You Are. Danke dir.